Okay, dann gehen wir in die letzte Runde. Eine Stunde Goodfellow Impairment für 100 Seiten. Der Mann fürs Grobe. Ja, seien Sie gegrüßt. Ganz so grob wird es dann heute doch nicht. Wir versuchen es mal etwas detaillierter, in dem Sinne, dass wir abschnittsweise vorgehen. Mir war so, als hätten wir uns gemeinsam darauf verständigt. Von daher hoffe ich, dass das Ihre Zustimmung findet. Wenn nicht, ist es jetzt trotzdem so.
Genau.
Genau, in diesem Sinne soll es jetzt um das Diskussionspapier Disclosures, Goodwill and Impairment gehen, welches am 19. März vom IASB veröffentlicht wurde. Und das ist Ihnen sicherlich auch bekannt, aber im Endeffekt war es so, dass es ursprünglich bis zum 15. September kommentiert werden sollte. Im Zuge dieser ganzen Corona-Pandemie-Geschichte war ja doch dann die Maßgabe, dass die Stellungnahmefrist ausgedehnt werden sollte. Und die läuft dann jetzt aktuell bis zum 31. Dezember diesen Jahres, was dann gleichzeitig halt auch der, wie soll man sagen, der Zeithorizont für unsere Stellungnahme ist, die es gilt zu erarbeiten. Das Diskussionspapier resultiert im Wesentlichen aus Sachverhalten, die im Rahmen des Post-Implementation Reviews zu IFRS 3 in den Jahren 2013 und 2014 identifiziert wurden und umfasst halt mehrere Abschnitte, beispielsweise zur Verbesserung der Angaben zur Akquisition, zum Impairment-Test des Goodwills, dessen Effektivität und Kosten. Dazu wird dann auch nochmal das von uns ja auch separat nochmal betrachtete Thema der Wiedereinführung der Amortisation des Goodwills behandelt und auch nochmal der separate Ansatz immaterielle Vermögenswerte, wobei das streng genommen eher heißen müsste, dass die Subsummierung zusätzlicher immaterieller Vermögenswerte im Goodwill im Diskussionspapier nochmal diskutiert wird. Und zu den jeweiligen Themen wird dann halt jeweils die vorläufige Sichtweise des IASB dargestellt, ohne allerdings, ich sage jetzt mal, irgendwas zu versprechen. Das heißt, über den weiteren Projektverlauf wird dann halt auf Basis des Feedbacks zu diesem Diskussionspapier entschieden. Und sollten sich da gewisse Sachverhalte konkretisieren, dann würden die halt im nächsten Schritt in einen Exposure Draft münden, dessen Zeitpunkt oder Zeithorizont dann derzeit halt noch nicht absehbar ist. Herr Barkow hat es ja schon gesagt, es sind über 100 Seiten, die das Diskussionspapier hat, in verschiedenen Kapiteln, weshalb wir uns auf eine abschnittsweise Vorgehensweise verständigt hatten. Und heute soll es halt um die Verbesserungen bei den Angaben zu den Akquisitionen gehen, weshalb ich auf die erste Frage, die Sie im Diskussionspapier finden und die Sie ja auch in der Präsentation mit drin haben, erstmal noch gar nicht eingehen würde, da es eigentlich in dieser Frage um das ganze Paket an vorgestellten Sichtweisen geht. Und das Paket sollten wir dann erst beurteilen, wenn wir die einzelnen Themen mal durchgegangen sind. Weshalb ich das, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt hinten anstellen würde. Ich hatte es ja nur der Vollständigkeit und der chronologischen Reihenfolge wegen mit aufgenommen, dass Sie dann auch schon mal wissen, dass das Thema noch mal auf uns zukommt. Aber in der heutigen Sitzung, für die wir ja auch nur eine Stunde Zeit haben, soll es dann halt, wie gesagt, um das Thema Verbesserung der Angaben zu Akquisitionen gehen. Ansonsten, meinerseits, wäre es wie immer, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, scheuen Sie sich nicht, die einfach zwischendurch zu platzieren. Ansonsten würde ich sie erstmal grob durchführen und dann natürlich, gibt es hier gewisse neuralgische Punkte, sprich die Beantwortung der Fragen. Und ich glaube, spätestens da werden wir dann alle zu Wort kommen. Der Hintergrund zu den Angaben ist eigentlich, dass IFRS 3 bereits jetzt die Angabe der primären Ziele einer Akquisition vorsieht. Grundsätzlich ist es aber so, dass gerade auch im Post-Implementation Review die Kritik kam, dass dies in der Praxis nicht wirklich zielführend ist oder nicht ausreicht, wenn es darum geht, die weitere Performance der Akquisition, also die Subsequent Performance, zu beurteilen. Und dafür werden halt von den Investoren zusätzliche Informationen benötigt. Dann geht es im Endeffekt darum, dass beurteilt werden soll, ob das Ziel der Akquisition erreicht wurde, dementsprechend auch, ob der gezahlte Preis angemessen war oder ist und das Ganze halt unter der Frage oder unter dem Ziel, das Stewardship des Managements zu beurteilen, Also um das Management im Zweifelsfall besser zur Rechenschaft ziehen zu können. Und das ist, wie gesagt, der Hintergrund oder die grundsätzliche Motivation für die verschiedenen unterschiedlichen Angaben, die vorgesehen werden. Das fängt damit an, dass im Zeitpunkt der Akquisition bestimmte Angaben vorgesehen sind, die sich zum einen auf die strategischen Gründe für die Akquisition beziehen und zum anderen auch die Ziele der Akquisition nochmal dargestellt werden sollen. Die Ziele sind dabei detaillierter als die strategischen Gründe zu verstehen. Da geht es dann also wirklich um spezifische finanzielle oder nicht finanzielle Ziele einer Akquisition. Und gleichzeitig wird vorgesehen, dass bereits im Zeitpunkt der Akquisition Metriken zur Überwachung der Zielerreichung benannt werden sollen, welche allerdings nicht durch den ISB vorgegeben werden, sondern im Sinne des Management Approaches dem Unternehmen überlassen werden und sich somit an der unternehmensinternen Überwachung, also durch den Chief Operating Decision Maker, den CODM, ausrichten sollen. Für den Management Approach an dieser Stelle hat sich das ISB entschieden, da als Vorteile angesehen werden, dass keine zusätzlichen Informationen zu erstellen sind, da alles bereits intern vorliegen sollte. Zusätzlich ist es so, dass diese intern genutzten Informationen möglicherweise sogar verlässlicher sind als Informationen, welche bloß für das externe Reporting erstellt werden. Und zugleich sind die Nutzer mit diesem Ansatz durch IFRS 8 zur Segmentberichterstattung ja auch bereits vertraut. Der Negativpunkt, der vom ISB an dieser Stelle mit in Kauf genommen wird, bezieht sich auf die Vergleichbarkeit, da jedes Unternehmen ja nun dann individuelle Informationen angeben kann und dann somit halt auch die Vergleichbarkeit über mehrere Unternehmen hinweg zwangsläufig leidet. Aber wie gesagt, das wird vom ISB in Kauf genommen, insbesondere ja auch dadurch, dass das alles zusätzliche Angaben sind, die halt eine zusätzliche Beurteilung ermöglichen sollten. Und das bei dem einen dann halt besser und bei dem anderen schlechter. Und naja, die Vergleichbarkeit dann, wie gesagt, immer ein Thema ist. Für spätere Perioden, also wenn es dann auch wirklich um die Subsequent Performance, die eingetreten ist, geht, da sind als Angaben vorgesehen, dass es um die Zielerreichung der Akquisition dann eben geht. Und da um den Vergleich der tatsächlichen Performance mit den ursprünglichen Zielen, welche auf Basis der internen Informationen und Metriken dann halt aufbereitet und angegeben werden soll. Dabei ist es jedoch so, dass die Stakeholder auch im Rahmen des PEER sich insofern geäußert hatten, dass diese Angaben bereits nach kurzer Zeit an Bedeutung verlieren, da das erworbene Unternehmen in der Regel relativ schnell in das bestehende Unternehmen integriert wird und dann halt auch nicht mehr einzeln wahrgenommen werden kann. Deswegen ist die Maßgabe zur Dauer dieser Angaben, dass diese zu geben sind, solange die Zielerreichung intern überwacht wird. Sollte die Zielerreichung von Beginn an gar nicht überwacht werden, dann ist diese Angabe mit einer Begründung halt auch in den Notes darzugeben. Sofern anfangs eine Zielüberwachung erfolgt, ist bei Beendigung der Überwachung vor Ablauf des zweiten vollen Jahres eine Angabe mit Begründung notwendig und erst in dem Zeitraum danach kann diese Angabe ersatzlos entfallen, ja, schleicht sich dann sozusagen aus. Aber darauf hinzuweisen und das auch zu begründen, ist halt nur innerhalb der ersten 2 Jahre. Bei der Erarbeitung dieser Angaben wurden natürlich auch verschiedene Bedenken vom ISB berücksichtigt, die der ISB in seinem Diskussionspapier selber halt auch aufführt. Da geht es zum einen darum, dass die Beurteilung der Zielerreichung der Akquisition unter Umständen schwierig oder unmöglich ist, insbesondere dann, wenn das erworbene Unternehmen halt eben in das bestehende Unternehmen integriert wird. Der ISB versucht das damit zu lösen, dass entsprechende Metriken für das Combined Business anzugeben sind und diese gegebenenfalls mit zusätzlichen Erläuterungen halt zu versehen sind. Ansonsten ist die Frage natürlich auch immer, ob die Angaben, die vorgesehen sind oder die auch für die Unternehmen bzw. für die Investoren am interessantesten sind, ob das nicht im Zweifelsfall halt auch vertrauliche oder sensible Informationen sind. Da ist es ESB der Meinung, dass auch nützliche Informationen angegeben werden können ohne dass sensible Informationen preisgegeben werden. Und bei dem, was das ISB hier vorgeschlagen hat, sind halt die Investorenbedürfnisse ausschlaggebend. Ich glaube, auf den Punkt werden wir dann bestimmt noch mal zu sprechen kommen. Aber wie gesagt, das ist das, was das ISB an der Stelle für sich als Abwägung getroffen hat. Dann ist es so, dass es in gewissen Jurisdiktionen Rechtsstreitigkeiten geben könnte, wenn die Angaben, die vorgesehen sind, als Ziele und als Forward-Looking Information angesehen würden. Da ist ISB jedoch der Meinung, dass die vorgesehenen Angaben eigentlich Prognosen darstellen und keine konkreten Ziele sind, also halt auch nicht als Forward-Looking Information verstanden werden können. Und als letzter Punkt an der Stelle ist es natürlich auch so, dass die Frage ist, welche Angaben dann tatsächlich zu geben sind, ob noch eine zusätzliche Art von Wesentlichkeitsschwelle eingeführt werden sollte, beispielsweise nur für Major oder Fundamental Acquisitions. Und da ist es ISB der Meinung, dass verhindert werden kann, dass die Angaben zu umfangreich ausgestaltet sind, insbesondere für Unternehmen mit vielen Akquisitionen, indem halt eine Beschränkung auf Akquisitionen, die vom Chief Operating Decision Maker überwacht werden, eingezogen wurde. Und dies dann halt eine angemessene Balance zwischen den Kosten und Nutzen der Erstellung der Angaben und der Nutzung dieser darstellt. An diesen ganzen Sachverhalt schließt sich eine relativ ausführliche Frage an, die Sie dann auf den nächsten 4 Folien sind, aufgeführt haben. Und bevor wir dann auf die Beantwortung der Frage und auf Ihre Sichtweisen kommen, wollte ich noch kurz auf einige Gedanken eingehen, die wir vielleicht im Rahmen dieser Befassung jetzt mit ansprechen könnten. Ich glaube, was bei diesen ganzen Angaben, auch bei späteren Fragen, dann noch ein Thema ist, ist halt die Verlässlichkeit und die Prüfbarkeit der Angaben. Das ist dann halt bei allem, wie soll man sagen, gut gemeinten Informationszweck, ist halt die Frage, wie verlässlich können die Angaben erstellt werden. Und können diese Angaben dann halt von den Prüfern dann halt auch tatsächlich korrekt geprüft werden? Oder resultieren daraus vielleicht sogar unangemessen hohe Kosten, die praktisch den Nutzen dieser Angaben dann möglicherweise überschreiten? Ansonsten ist es natürlich so, dass die einzelnen Informationen grundsätzlich nachvollziehbar sind. Wie gesagt, die Subsequent Performance ist halt für die Investoren interessant. Die individuelle Sicht des Unternehmens und des Managements und dessen ursprüngliche Erwartungen sind halt für die Analysten auch relevant. Und gerade dann der Vergleich zur tatsächlichen Performance ist natürlich eine nette Übung, die sich natürlich unter der Maßgabe der Goodwill-Summen dann natürlich auch nicht nur in Angaben, sondern möglicherweise auch in Abschreibungen niederschlagen könnte. Ein anderer Punkt, den man natürlich diskutieren könnte, ist, ob der Chief Operating Decision Maker wirklich der geeignete Bezugspunkt ist oder ob ein anderes Level gewählt werden sollte. Ja, ansonsten, was ich schon angesprochen hatte, bezog sich halt auf die Vertraulichkeit und die Sensibilität der Informationen. Da ist es natürlich oft so, dass wahrscheinlich die Informationen am vertraulichsten sind, die für die Investoren am nützlichsten wären. Und dass dementsprechend da so ein gewisses Spannungsfeld besteht. Inwiefern das dann aufgelöst werden kann, da bin ich dann auch auf Ihre Meinung gespannt. Ansonsten, worauf ich noch kurz zu sprechen kommen wollte, ist die Angabe der Metriken, welche genutzt werden. So ist derzeit der Wortlaut des Discussion Papers. Da wird jetzt aber nicht konkret gesagt, wie spezifisch diese Angaben sein sollen. Beispielsweise, ob nur die Metrik Umsatzwachstum, ob das dann halt entscheidend ist oder ob halt auch ein bestimmtes Umsatzwachstumsziel bereits am Anfang benannt werden soll und in den Folgeperioden, ob es beispielsweise ausreicht, dass man sagt, das Umsatzwachstum übertraf die Erwartungen oder ob man sagt, das Umsatzwachstum lag 5% über den erwarteten 20% oder ähnliches. Da ist meines Erachtens nach das Discussion Paper nicht eindeutig. Ich würde vermuten, dass es je spezifischer oder je präziser diese Angaben sind, desto stärker würden sie begrüßt werden. Allerdings ist halt die Frage, was ist so das, wie soll man sagen, die Mindesthürde, die übersprungen werden soll. Und da ist, glaube ich, das Discussion Paper nicht ganz eindeutig. Ansonsten ist es natürlich auch so, dass vieles von den Metriken vielleicht erstmal nach quantitativen Angaben klingt. An mancher Stelle wären aber vielleicht qualitative Angaben sogar nützlicher. Auch da ist vielleicht ein Punkt, über den wir in der Folge dann nochmal sprechen können. Ja, ansonsten, was immer ein Thema ist, ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis oder halt auch die Frage, ob zusätzliche Guidance notwendig ist. Das sind auch zwei Punkte, die ich dann hier in der Folge mit benannt hatte. Und ein Punkt noch, der vielleicht nicht direkt jetzt mit der Frage selber zu tun hat, der aber dann auch vor dem Hintergrund der weiteren Themen des Diskussionspapiers im Hintergrund oder im Hinterkopf behalten werden könnte, ist, ob das Level des Monitorings hier für die Subsequent Performance halt auch dem Level des Impairment-Tests entspricht. Also beispielsweise dann auch mit der Frage, sollte es denn vorgeschrieben werden, dass der Impairment-Test auch auf dem Level erfolgt, auf dem vorher das Monitoring der Akquisition halt durch den Chief Operating Decision Maker erfolgt. Derzeit ist das keine Notwendigkeit, aber das wäre vielleicht auch ein Sachverhalt, den wir dann auch nochmal diskutieren könnten. Das war jetzt im Endeffekt schon, ich glaube, ziemlich viel Vorrede meinerseits für die Frage 2, weil es ja jetzt in dieser Stunde, die uns zur Verfügung steht, in erster Linie halt um Ihre Meinung gehen soll. Deswegen würde ich jetzt an sich erstmal die Frage 2 beziehungsweise Ihre Einschätzung über diese vorgeschlagenen Angaben zur Beurteilung der Subsequent Performance einfach mal Ihnen das Wort erteilen und auf der Basis dann im Zweifelsfall nochmal gucken, ob wir die einzelnen Punkte, die die Frage 2 vorsieht, damit dann adressiert haben, wenn Sie Ihre Meinung jeweils kundgetan haben. Aber an sich würde ich Ihnen jetzt gerne erstmal das Wort übergeben. Fühlt sich jemand berufen, den Auftakt zu machen?
Mach mal den Wachmacher für alle.
Dann macht der Kirsch den Wachmacher.
Ja, ja. Also, Herr Ziemiok, Sie haben ja schon einen kleinen Zungenschlag in Ihrer Darstellung gehabt, als Sie auf Nachprüfbarkeit, Operationalisierbarkeit und so weiter abgezielt haben. Ich versuche jetzt mal die Analystenbrille einzunehmen, auch mit persönlicher Erfahrung von Integration, von Akquisitionen und der Nachvollziehbarkeit, gewollt oder weniger gewollt, von solchen Akquisitionen. Also ich denke, die Zielrichtung ist aus Analystensicht klar und nachvollziehbar. Es geht dann sehr in die Details rein, inwieweit diese Dinge denn tatsächlich von Unternehmen darstellbar sind. Klammer auf, gerne werden sie die Informationen sowieso nicht rausgeben, Klammer zu. Bleibt dann, also hängt dann vom Einzelfall ab. Ich meine, es gibt genügend Umstrukturierungen in Konzernen, die vor allen Dingen den Sinn hatten, dafür zu sorgen, dass man Akquisitionen nicht mehr so gut nachvollziehen kann. Und dem ein bisschen entgegenzuwirken, fände ich durchaus einen hilfreichen Ansatz. So, ich hoffe, jetzt sind alle wach.
Dann mache ich einfach mal weiter. Das schreckt bei dem Thema tatsächlich wach. Ich kann dieses Bedürfnis und diese Zielsetzung der Analysten, mehr Informationen über Erfolg und Misserfolg von Akquisitionen durchaus nachvollziehen. Denn das, was der Hans-Jürgen Kirsch gerade gesagt hat, dass das manchmal nicht so transparent ist und ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass man manchmal Sachen umstrukturiert und vielleicht auch keinen Impairment buchen zu müssen oder ähnliches, das lassen wir einfach mal so dahingestellt. Ich frage mich nur, ob A, die Regeln, und das hatten Sie schon gesagt, Herr Ziemniok, klar genug sind und vielleicht auch die Ankerpunkte klar genug sind, wenn man das, man sieht ja die vielen Fragen, es ist ja ein Konvolut, was da letztendlich aufgebaut wird, ob das dann zu diesen entscheidungsrechtlichen Informationen führt. Die Idee mit IFRS 8 ist ja grundsätzlich okay, das ist ein etabliertes Konzept, zumindest für IFRS 8, an den CODM das dran zu hängen. Ich frage mich nur, insbesondere nach der Akquisition, wie viele Business Acquisitions noch tatsächlich vom CEO gemonitort werden. Und das kommt zum nächsten Punkt. Und deswegen weiß ich auch nicht, dadurch, dass man sich sozusagen selbst deklarieren kann nach dem Thema, ich monitor das Ganze nicht mehr. Häufig genug versucht man ja auch möglichst schnell nicht mehr die Unternehmen getrennt zu monitoren und vielleicht auch die Performance nicht mehr so getrennt zu monitoren, weil man ja auch die Integration will. Das ist ja eines der Hauptziele. Das ist ja ein bisschen widersprüchlich zu sagen, zum einen versuche ich, erhoffe ich mir Synergien durch Integrationseffekte und gleichzeitig trenne ich die Unternehmen weiter auf? Also man versucht ja, das ist ja die erste im M&A-Playbook, um es mal so zu nennen, die Dinger sozusagen in eine bestehende Struktur zu integrieren und vielleicht auch danach mal ein bisschen zu restrukturieren. Den Vertraulichkeitspunkt, ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen durch Ihre Bausteine dadurch, den sehe ich, den muss ich aber sagen, also man wird da auch ein Maß finden, dass man Informationen offenlegen kann, ohne allzu Sensibles offenzulegen. Wie gesagt, gerne wird es keiner machen, weil man dafür immer einen verantwortlich halten kann, ob das jetzt Forward-Looking Information ist oder eben, ich sag mal, reine Zielwiedergabe. Und das bringt uns gleich zum nächsten Punkt. So richtig klar ist mir auch nicht, wie diese Angaben auch nach vorne weiterentwickelt werden müssen. Es wäre natürlich viel interessanter zu sehen, wie sich diese Ziele-Soll-Ist-Vergleiche im Zeitablauf entwickeln und ob die Ziele auch angepasst werden. Das wird ein bisschen angerissen, das Thema in diesen vorgeschlagenen Angaben. Zum Thema Prüfbarkeit und Verlässlichkeit kann ich nur sagen, aus eigener Erfahrung, ich glaube, wir prüfen deutlich ermessensbehaftere Informationen. Also ich würde das jetzt nicht als Schlussdauer sehen. Aber natürlich muss man sagen, hier ist ein gewisser prognostischer Wert drin. Ob das jetzt richtige Prognosen sind, weiß ich nicht. Von daher wird immer ein bisschen ermessen hinsichtlich der Performance da drinstehen. Und ich muss sagen, ich bin mir einfach noch nicht so sicher, ob dieses Konzept in sich so richtig geschlossen ist und ob man dann auch die korrekte Anzahl an, ich sag mal, Akquisitionen erfasst, die dann auch offengelegt werden und auch nach vorne offengelegt werden. Insbesondere, man hat ja immer die Möglichkeit zu sagen als Vorstand, ich schaue mir diese Akquisition nicht mehr an, dann ist die Angabe weg. Da steht dann einmal drin, ich gehe mal davon aus, muss man die einmal machen, muss man die immer machen, das weiß ich nicht. Also sage ich gleich am Anfang, ich gucke mir das gar nicht an, ist mir auch egal, das Geld ist ja nie weg. Dann würde ich mich relativ schnell dieser Sache entziehen können. Und noch einfacher kann ich mich in dem entziehen, indem ich sage, ich bin der COODM, ich gucke mir das gar nicht an. Das macht der Gründer, das macht der Spartenleiter oder sonst wer, der danach vergütet wird. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ich glaube, wenn man das zu hoch aufhängt, wie ihr das sagt, dann wird man sehr wenige Akquisitionen sehen. Und gerade bei Unternehmen, die sehr viele Akquisitionen machen, vielleicht auch größeren Umfanges, wird das sicherlich nicht alles am CEO und zwar insbesondere nach der Akquisition hängen.
Heißt das, dass Sie wirklich die Gefahr sehen, dass wesentliche Akquisitionen nicht dargestellt werden würden, weil sie nicht von der geeigneten oder hier verankerten Stelle, sprich dem CODM, gemonitort werden, sondern von einer niedrigeren Instanz?
Ich würde davon ausgehen, insbesondere wenn ich meinen Ankerpunkt, ich sag mal so der Mittelbau der Akquisition ist, also schon Akquisitionen, die signifikante Auswirkungen auf die Performance und auch die Struktur des Geschäftes haben. Wenn ich bei dem CODM insbesondere in der, ich sag mal, Post-Acquisition-Verfolgung sein will, dann sind das ja wahrscheinlich nur die allergrößten Akquisitionen. Und da muss ich sagen, da würde ich, wenn das die Zielsetzung ist, ist erreicht, weil der CEO wird sich nur die größten angucken, wenn überhaupt. Alles andere, wenn man mehr die Grundgesamtheit größer fassen wollte, dann wird der CODM-Ankerpunkt nicht der richtige sein, sondern wahrscheinlich eine Ebene drunter. Und ich glaube, ein Punkt, den hatte ich in einem anderen Kontext auch schon mal gebracht, ich habe gesagt, in IFRS 8 gibt es natürlich auch den Begriff Monitoring, aber natürlich ist die Frage im Kontext einer Unternehmensakquisition, was Monitoring ist, ist natürlich auch nochmal eine Definitionsfrage. Was heißt Monitoring? Heißt es, ich lasse mir nur die Zahlen geben, ohne Konsequenzen daraus zu ziehen, oder muss Monitoring auch immer, Monitoring inklusive Konsequenzen ziehen sein? Ich kann ja auch als Vorstand sagen, ja, ich gucke mir das an und sehe, wie das Geld ja verbrannt wird, ja, und mache aber nichts, weil ich auch nichts mehr machen kann, was soll ich tun, ja. Also das ist alles noch relativ roh, finde ich, was da so vorgeschlagen wird. Dafür, dass es so viele Einzelpunkte sind.
Also ich sehe das ganz ähnlich wie der Jens Berger. Den letzten Punkt von dir, Jens, den wollte ich auch gerade noch bringen. Ne? Was bedeutet Monitoring genau? Nicht nur vielleicht, was das bedeutet, sondern auch die Frage, was wird eigentlich genau gemonitort? Ne? Also das erworbene Unternehmen, gerade wenn da jetzt irgendwelche Integrationsaktivitäten stattfinden, da ist ja hier der Hinweis auch, dass es möglicherweise dann auf Ebene des Combined Business auch sein könnte. Aber was heißt das dann genau und wann komme ich eigentlich raus? Weil ich glaube auch, da wird es da viele Diskussionen geben, oder viele Aussagen auch oder Behauptungen, ja, dass gesagt wird, ja, das wird ja gar nicht gemonitort mit den diversesten Facetten. Und ich glaube, das ganze Projekt oder diese ganze Fragestellung hängt ja doch extrem stark daran, was bedeutet monitort, was gemonitort, wie gemonitort, dass man das ziemlich genau definieren muss, um da das gewünschte Ziel auch zu erreichen. Ne?
Aber ich glaube, es wird tatsächlich häufig nicht gemonitort oder nur in der lästigen Übung des Impairment-Tests. Und das wäre vielleicht der eigentliche Vorteil, dass das Unternehmen stärker als bisher gezwungen wird, sich darüber Gedanken zu machen, mit welchen Maßgrößen nachträglich die Performance gemonitort wird.
Ja, der Christoph hat es
offen lassen kann und gar nicht so starke Vorschriften machen muss, weil das Unternehmen so schon gezwungen wird, sich darüber Gedanken zu machen. Aber insgesamt vermute ich auch, dass viele Unternehmen darauf so reagieren würden, dass sie nach diesen geforderten 2 vollen Jahren da raus wollen aus dieser Berichterstattungspflicht und dann sagen, das ist voll integriert, das ist nicht mehr messbar, wir verfolgen das nicht mehr nach. Ja. Also man wird das versuchen, nur für die Fälle über einen längeren Zeitraum hinzuziehen, die auch extern von Analysten.
Christoph hat das ausgesprochen, was ich auch so gehört habe, sagen wir es mal so. Nach meinem Verständnis auch das hatten mir meine Kollegen auch mal gespiegelt, weil bei uns wird das dezidiert gemacht, ein Post-Acquisition-Tracking, aber die Aussage, die da kam, war, tendenziell ist das eher nicht der Fall bei anderen Unternehmen und das sind dann eher Sunk-Costs sozusagen. Christoph, das ist natürlich dieses Stewardship-Element, dass das ESB da reinbringt, indem ich so eine gewisse Redepflicht den Unternehmen aufoktroyiere, wenn sie nicht monitoren, kann man ja schon auch einen gewissen Druck über den Kapitalmarkt wieder aufbauen. So im Sinne kritischer Nachfragen auf der Hauptversammlung, wie ihr trackt eure Akquisitionsobjekte nicht im Nachgang. Das ist ja dann schon, baut ja schon einen gewissen Druck auf. Meines Erachtens macht das Ganze aber nur Sinn, wenn man tatsächlich unter Umständen auch auf das Combined Business abstellt. Denn in der Storyline gegenüber dem Kapitalmarkt sind es ja in der Regel die Synergien, die man aus so einer Akquisition generieren will. Und da wird ja in der Tat dann weniger auf das isolierte Target abgestellt, sondern auf Kostensynergien, Umsatzsynergien und so weiter. Und inwieweit das Ganze dann, sagen wir mal, wertstiftend war. Bezüglich der Überprüfbarkeit hätte ich da durchaus so meine Zweifel, wenn man sich vor Augen führt, dass man da ja in Terrain kommt, wenn wir an Wertbeiträge denken, an Konzepte, Economic Value Added, Cashflow, Return on Investment und was da so alles gerechnet werden könnte, dann ist es natürlich ein Bereich, wo es dann schon schnell schwierig wird mit der Überprüfbarkeit, wäre jetzt so meine These. Wenn wir an Kostensynergien denken, dann mag das noch einigermaßen gut gehen, bei Umsatzsynergien wird es schon deutlich schwieriger. Von daher, so gewisse Bedenken hätte ich da schon an der Stelle auch bezüglich der Prüfbarkeit. Sie hatten es schon angesprochen, Herr Ziniok.
Ja, noch ein ergänzender Gedanke vielleicht dazu. Ich sehe das genauso wie du, Stefan. Ja, ich glaube, auch in vielen Fällen wird es dann das Combined Business sein. Vielleicht nicht immer. Es hängt vielleicht auch davon ab, was das Ziel der Akquisition ist. Ne? Aber wenn es in die Richtung Synergien und so weiter geht, dann wird es wahrscheinlich in der Tat eher Combined Business vielleicht auch sinnvoller sein. Vielleicht macht es auch eher Sinn, da auf so ein Objective zu gehen, ne? Historisch Objective zu gehen, was ist eigentlich das Ziel? Nur ein ergänzter Gedanke, wenn ich jetzt sage, ich gehe auf das Combined Business, was da, glaube ich, auch extrem schwierig wird, ist sozusagen die Performance des Combined Business quasi isoliert darzustellen. Ich sage mal, unabhängig von anderen Effekten, die halt eben auch auftreten. Wenn es irgendwelche, weiß ich nicht, Restrukturierung gibt oder externe Schocks oder wie auch immer, ja, dann müsste ich mir Gedanken machen, ja, hat das jetzt noch irgendwas zu tun mit der Performance des erworbenen Unternehmens oder wie rechne ich das dann gegebenenfalls rein oder raus? Ne? Das stelle ich mir auch relativ schwierig vor.
Aber das Problem hätte ich wahrscheinlich immer, oder? Auch wenn ich nur auf das erworbene Unternehmen schauen würde.
Ja, gut, da kann man ja immer noch sagen, die Performance war so und so, die Gründe sind vielleicht unterschiedliche. Ja, das kann man ja dann erläutern. Das kann ja auch Gründe haben, die gar nichts damit zu tun haben, dass die Performance sozusagen oder dass das überhaupt natürlich nicht gut gemanagt ist. Das kann ja vollkommen, kann auch Effekte haben, die damit überhaupt gar nichts zu tun haben, ne? Stichwort externe Schocks. Aber beim Combined Business, dann vermischt sich das ja, ne? Auch mit dem Geschäft des Altunternehmens, sage ich mal. Ne?
Oftmals das gewünschte Ziel zu bekommen, möglichst schnell durch Mischung, ja, mit natürlich dann in der Summe besserer Performance, aber als Gesamtgebilde zu haben. Und irgendwann verwenden die Effekte, und auch wenn du Restrukturierung und ähnliches hast, dann wird es ja nicht mehr so ohne weiteres nachvollziehbar. Ja. Ich meine, ich habe die Möglichkeit, das ist ja die Idee dahinter, dass man sagt, kann ich ja nicht immer wieder aus der Angabepflicht ein Stück weit rausreden, weil ich sie eben nicht mehr monitore. Aber natürlich kommt man dann immer gleich, das ist ja schon gefallen, der Punkt, ich kann dann kritische Nachfragen am Kapitalmarkt stellen. Aber teilweise ist ja genau das gewollt, dass man nämlich dieses erworbene Unternehmen Teil meines eigenen wird, ja, oder Teil dieses neuen, der neuen Combined Entity sozusagen, ja. Und ich glaube, da wird es dann, da würde ich ja vielleicht mancher Vorstand auch sagen, natürlich will ich, dass ich das alte nicht mehr, das erworbene nicht mehr sehe. Es soll ja mein Teil von mir werden. Also das ist schon so ein Faktor. Ne?
Ja, ich meine, über allem schwebt ja die eigentlich triviale Frage, hat sich das Investment gelohnt? Also das Geld, was ich da ausgegeben habe, habe ich das zumindest wieder verdient oder idealerweise ein bisschen mehr darüber hinaus. Ob das nun combined ist oder nicht, ich meine, die Frage muss man eigentlich als Verantwortlicher beantworten können. Also jetzt nur mal in der internen Sicht.
Das würde aber ja gerade Konzept ins Spiel. Hat sich das gelohnt in meinem, ich sag mal, Performance-Kontext, ne? Dann kommt wieder eigentlich hier Versagt ins Spiel. Weil da sehe ich es ja dann in der Segmentberichterstattung theoretisch, die Segment-Performance. Aber natürlich nicht auf Einzelakquisitionsebene.
Wobei die Segment-Performance oft ja dann wieder eine EBITDA-Größe ist. Und da sind ja die PPA, der Value-Step-Up-Abschreibung, wieder bereinigt.
Da will man die Sparte nicht verantwortlich machen, ne?
Ich meine, es ist immer die Frage, ob wir da an die Grenzen jetzt der, sag mal, normalen Finanzberichterstattung kommen. Also aus Aussichtsratssitzungen kenne ich solche Diskussionen zu Genüge, wenn große Akquisitionen da gewesen sind, mal ein, zwei Jahre später zu fragen, was war denn da jetzt eigentlich? Was ist dabei rausgekommen? Und da wird natürlich, je stärker die Dinge integriert sind, desto mehr wird gerechnet und geschoben. Aber man muss zumindest eine Antwort auf die Frage haben, ob das jetzt so dezidiert auch in die standardexterne Berichterstattung rein muss. Ich bin da natürlich eher auf der Pro-Seite, aber ich denke, die Frage kann man berechtigt stellen.
Aber vielleicht noch mal eine Frage an Sie, Herr Zimniok. Ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht das ganze Discussion-Paper durchgegangen. Wäre denn eine Berichterstattung auf Combined-Ebene per se verboten? Ich meine, ich hätte irgendwo was gesehen, dass auch das möglich wäre, wenn man danach entsprechend monitort.
Ja, das ist nicht verboten. Das wurde vom ISB ja auch angeführt, dass es halt, wie gesagt, dass die Beurteilung der Zielerreichung schwierig sein könnte, insbesondere eben, wenn große Integrationen stattgefunden haben. Und da spricht sich das ISB sogar für die Nutzung von Combined oder für Metriken für das Combined Business aus, die dann gegebenenfalls zusätzlich erläutert werden müssten. Wie diese zusätzlichen Erläuterungen auszusehen haben, das wird dann aber nicht gesagt. Aber grundsätzlich ist das, was Sie hier als sinnvoll erachtet haben, durchaus möglich, beziehungsweise vom ISB auch als praktikabler Weg sozusagen aufgezeichnet worden.
Okay, super.
Erläuterungsbedarf. Da ist dann was.
Können Sie das kurz nochmal wiederholen?
Sorry, ja, ich habe auch so. Da ist ja zusätzlicher Erläuterungsbedarf, da wenn ich die Metriken auf Basis der Combined Entities sehe. Das heißt, das wird schon wieder in so ein Licht gerückt. Du kannst es nicht besser und deswegen musst du es so machen. Und ich finde es eigentlich, ich würde sogar das als Standardfall sehen, dass man sich die Combined Entity ansieht, weil nur so können die Synergien auch richtig gemessen werden. Ja. Die Synergien sehe ich halt erst, wenn ich eins und eins zusammenpacke und gucke, ob drei rauskommt. Oder besser, etwas mehr als zwei Wege.
Ich stelle mir nur mal eine Frage. Nehmen wir einen Fall aus der jüngeren Vergangenheit und gucken uns Bayer und Monsanto an. Das ist mit Sicherheit eine Akquisition, die groß genug ist, als dass man sagen würde, die tickt die meisten Boxen, die da auf dem Chart zu sehen sind. Also da wird man wahrscheinlich auch sagen, das liegt mit Sicherheit beim CODM angesichts der Investitionsauszahlung. Wenn ich jetzt abstelle auf die Combined Entity, könnte ich aber natürlich, sag ich mal, eine Fehlaussage bekommen. Ich kriege wahrscheinlich Informationen darüber hin, wie viele Synergien ich habe heben können, insbesondere vielleicht auf der Kostenseite. Ich stelle mir aber die Frage, ob ich nicht tatsächlich auch gewisse Transfereffekte habe von dem Erwerber zum Erworbenen oder Subventionierungseffekte oder wie auch immer ich das nennen will. Die Frage, die man sich ja stellen kann, ist denn das Ziel einer Akquisition immer nur das Heben von Synergien, das Erschließen von neuen Märkten oder könnte das Ziel einer Akquisition nicht auch das Führen einer Abwehrschlacht sein? Und wenn ich mir vorstelle, was in dem Markt, in dem Monsanto und Bayer tätig waren, eine, glaube ich, nicht unerhebliche Rolle gespielt hat, war ja das weltweite Marktgefüge, wo ich nur sehr, sehr wenige Saatguthersteller hatte und eine Handvoll von großen pharmazeutischen Unternehmen. Und dann die Frage war, okay, dass die jetzt in irgendeiner Form ihre vertikale Integration versuchen voranzutreiben, ist klar. Aber ich glaube, das zeitliche Element der Akquisition hat hier eine erhebliche Rolle gespielt. Hätte Bayer an der Stelle nicht gesagt, wir nehmen das jetzt und wir gehen diese Akquisition ein, war zu befürchten, dass ein anderer im Zweifelsfall reingegangen wäre. Das soll jetzt nicht heißen, dass Bayer das Ganze nur gemacht hat, um den Deal bei anderen kaputt zu machen. Aber ich denke, dass die reine Ausrichtung nur auf, wir wollen Kosten sparen, wir wollen Synergien heben, wir wollen neue Märkte erschließen, wir wollen größer werden, wahrscheinlich für die meisten Akquisitionen schon zutrifft. Aber die Frage ist das so und kann es nicht auch tatsächlich so sein, dass ich sage, ich mache jetzt eine Akquisition, aber eigentlich schon mit dem Ziel, nur das Ding vom Markt zu nehmen, damit es eben kein anderer kriegt. Und diese Argumentation haben wir doch beispielsweise im Zuge der Wiedervereinigung sehr, sehr häufig gehört. Ja, wenn ich mir also da mit Diskussionen in Erinnerung rufe rund um die Treuhandanstalt, wo damals irgendwelche Betriebe veräußert wurden, da ging es bei Gott nicht immer nur darum, das Marktpotenzial zu erhöhen, sondern es ging häufig genug darum, einfach den Markt leer zu machen. Ja? Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, passt dann die Ausrichtung, also passt dann die Messung, die Nachvollziehung von KPIs tatsächlich? Übertragen zurück auf mein Bayer-Beispiel, da wird man wahrscheinlich schon sagen, also der Zugewinn eines großen Unternehmens mit einer, sage ich mal, mehr oder minder überschneidungsfreien Produktpalette, ist wahrscheinlich schon darauf ausgelegt, größere Märkte zu erschließen, neue Produktlinien zu erschließen, vielleicht weniger jetzt unbedingt Synergien einzusparen, wobei das hier und da sicherlich auch der Fall sein mag, also gerade wenn man in die internen Bereiche denkt. Aber die Frage, die man sich natürlich auch stellen könnte, und das ist ja eine, die Investoren zuhauf gestellt haben, wie wäre es Bayer eigentlich gegangen, wenn sie nicht das Ding gekauft hätten? Wenn sie halt nicht bestimmte Aufwendungen hätten tragen müssen, nicht Heerscharen von Anwälten, Beratern, was weiß ich, in irgendeiner Form beschäftigen müssen. Und ist nicht ein Teil dessen, was jetzt gegebenenfalls als Synergie da drin hängt, auch maßgeblich subventioniert worden, weil ein Unternehmen, was vielleicht allein perspektivisch gesehen vielleicht nicht den gleichen Erfolg gehabt hätte, aber kurzfristig mit Sicherheit deutlich erfolgreicher gewesen wäre. Also ich stelle mir halt die Frage, ob die Ratio, die hier versucht wird zu geben, eigentlich immer nur eine Einbahnstraße ist. Ja? Eine Akquisition mache ich, um größer, erfolgreicher, kostengünstiger zu sein und ich will wissen, hat das denn funktioniert? Ich glaube, vor dem Hintergrund machen die ganzen Fragen, die da gestellt worden sind, auch Sinn. Aber was ist, wenn die Akquisition aus anderen Motiven erfolgt? Kann ich das dann genauso sagen?
Also ich würde dir zustimmen. Ich glaube, beides kann zutreffen, je nach Geschäftsvorfall oder Sachverhalt. Auch wenn man sich beispielsweise vorstellt, dass ein Unternehmen in Bereiche vordringen will durch externes Wachstum, in dem es überhaupt noch nicht tätig ist. also transformative M&A-Deals, da würde ich auch sagen, da ist es weniger die Synergie, auf die es ankommt. Da geht's mehr, da würde es durchaus Sinn machen, inkrementell zu analysieren, was hat genau diese Akquisition gebracht. In der Mehrzahl der Fälle würde ich vermuten, ist es dann doch eher das Größerwerden und Wachsen und so weiter. Aber ich würde auch sagen, es könnte beide Szenarien geben.
Und dann müsste man auch unterscheiden, das heißt, es könnte durchaus sein, dass wenn ich mir einen zusätzlichen Markt erschließe oder ein zusätzliches Produkt erschließe, dass dann vielleicht die Ausrichtung am erworbenen Objekt tatsächlich sinnvoller ist, während wenn ich in angestammten Märkten größer werden will, vielleicht das Abstellen auf die Combined Entity das richtige Bezugsobjekt wäre.
Am Ende des Tages den Wahrnehmungen, die ich aus Diskussionen mit Analysten und Investoren dann ziehe, ist doch bei der Rechtfertigung einer Akquisition das Warum und Wieso ist doch, hast du mir mehr Wert geschaffen? Und das muss man denen ja sagen, weil das sind ja die Eigentümer des Unternehmens am Ende des Tages. Was hast du mit meinem Geld gemacht? Warum hast du das dafür ausgegeben? Also am Ende des Tages will ich ja mehr unterm Strich davon haben und das muss man irgendwie rüberbringen. Und ich glaube, wenn Sie, wie Sie eben sagten, ein Unternehmen vom Markt nehmen, dann investieren Sie ja wahrscheinlich irgendwie durch Marktanteil und am Ende des Tages müssen Sie ja rechtfertigen, dass unterm Strich was übrig geblieben ist. Ne? Im Sinne von Value Creation. Und von daher, das ist so immer das, was ich in meinem Leben erfahren habe, Wahrnehmung, was man denen transportieren muss. Das wollen die eigentlich wissen am Ende des Tages. Ne?
Aber da wird ja wahrscheinlich auch keiner auf die Idee kommen, dass ich diesen entsprechenden Nachweis bereits im ersten Jahr oder im Jahr der Akquisition in irgendeiner Form erbringen muss. Also, dass ich durch eine gewisse Durststrecke laufe, ist, glaube ich, normal. Aber die Frage ist, wie schnell müssen denn dann die Synergieeffekte kommen?
Also das kann ich Ihnen vielleicht konkret aus dem letzten Beispiel sagen. Ich stelle mal, niemand von Ihnen war bei uns letzten Mittwoch im Analysten-Call und im Presse-Call. Da wurden wir direkt gefragt, wo steht ihr mit der Integration der schwedischen Akquisition Hembla, die ihr im November gemacht habt, in Q1? Wo geht die Reise hin? Und wann habt ihr die Synergien? Und wann sind, war ja auch diskutiert, dann wann sind die One-Offs und so weiter daraus? Also die fangen eigentlich direkt an zu fragen, wo steht ihr, wo seid ihr, seid ihr richtig unterwegs? Das war aus der Erfahrung von letzter Woche.
Also Andreas, du hast natürlich recht, die Motive für Akquisitionen können sehr unterschiedlich sein. Aber das würde mich jetzt nicht davon abhalten, darüber nachzudenken, ob man da nicht irgendwo einen Stewardship-Gedanken mit drin hat. Ich versuche es mal so ein bisschen technisch festzumachen, ein bisschen an das anknüpfend, was Herr Schauerte gerade gesagt hat. Also wenn ich eine Akquisition einigermaßen seriös vorbereitet habe, dann habe ich mir ja auch über den Kaufpreis Gedanken gemacht. Ich habe irgendwelche Werttreiber gesehen. Ich habe dann technisch Discounted Cashflow gerechnet mit verschiedenen Perioden und mit verschiedenen Items, wo ich mir oder was ich dort erwarte und wofür ich dann bereit bin zu zahlen. Das ist natürlich hinter der Kaufpreis wieder ein ganz anderes Thema ist, aber ich brauche ja zumindest mal irgendwo Gefühl dafür, wenn ich jetzt in einem normalen Akquisitionsprozess bin und ich bin in verschiedenen Bieterrunden. Also da wird ja zum Teil auch von den Private Equities extremst filigran gerechnet. Das ist ja nicht nur die Glaskugel, die da auf den Tisch gelegt wird. So, und jetzt passiert doch Folgendes, dass ich mich, wenn ich nun erfolgreich war in der Akquisition, das heißt die Akquisition abgeschlossen habe, dann lege ich mir mein Discounted Cashflow-Kalkül dahin und gucke, was passiert. Was das, was jetzt in der Zukunft tatsächlich eintritt zu dem, was ich damals gerechnet habe. Und da kann ich mich entweder komplett verhauen haben, Corona, was hat von meinem Jahr kein Mensch gesehen. Aber dann habe ich zumindest die Notwendigkeit, das in irgendeiner Art und Weise vernünftig zu begründen. Aber ich brauche zunächst mal einen Aufsatzpunkt, um die ganze Geschichte nachzuverfolgen.
Das hätte ich früher auch so gesehen und vor dem Hintergrund hat IFRS 3 für mich auch immer sehr viel Sinn ergeben. Auf der anderen Seite teile ich die Aussage, die Stefan vorhin gemacht hat, dass man sich wundert, wie wenige Unternehmen tatsächlich über ein ausgefuchstes Beteiligungskontrolling verfügen. Also genau das, was eigentlich notwendig wäre, um das zu machen, was du gerade eben genannt hast.
Ja, also bin ich Frage, ob man jetzt diesen vorgeschlagenen Regelungen irgend sowas wie einen verhaltenssteuernden Effekt beimisst, dass sich dadurch die Unternehmen gefälligst mal ein gescheites Controlling zulegen sollen. Es gibt ja, glaube ich, auch irgendwo so Auffangklauseln, wenn ich nichts habe, dann soll ich das halt sagen, wenn ich es nicht messen kann. Aber das ist natürlich eine interessante Aussage, ne? Wenn man nach ein paar Milliarden Akquisitionen ein Jahr später sagt, ja, das war jetzt alles schön und gut, aber mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen.
Ich fürchte auch, dass viele Unternehmen so ein Instrumentarium nicht haben, wiewohl mich das immer wieder erstaunt, weil ich muss ja damit auch in Gremien gehen, in Aufsichtsräte, in Finanzausschüsse. Also ich sage, Kirsch, die wollen genau das haben, was sie gerade beschrieben haben, bevor die da überhaupt sagen, so Vorstand, CEO, jetzt darfst du losgehen mit dem Scheckbuch. Und deshalb verwundert mich das auch ehrlicherweise immer. Wenn das einen erzieherischen Effekt nach sich zieht, ist es mindestens mal anständig.
Ja, jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema, aber bei den Aufsichtsräten sitzen auch häufig Leute von Unternehmen, die das auch nicht haben. Das ist nicht ganz so schlimm.
Ich merke mal auf diesen Punkt, weil ich glaube, dass man mehr Disclosures braucht, dass die gewollt sind von den Usern. Das ist ja unbestritten. Ja, ich glaube, man kann ganz schlecht sagen, nö, die sind bestens versorgt und die wissen alles. Und klar kriegen die das teilweise auch über andere Wege. Aber ich fand eigentlich diese Idee, ich glaube, Carsten Gatzauber hatte das gerade daran festgemacht, dass man vielleicht mehr Zielsetzung der Offenlegung braucht und Konkretisierung an der Stelle. Und ich finde, zu sagen, ich mache nichts und ich gucke es mir nicht an, ist natürlich tatsächlich ein valider Punkt. Ob jetzt man sich dadurch Verhaltensänderungen erwarten kann, weiß ich nicht. Deswegen hatte ich gefragt, ob man die Angabe immer wieder machen muss oder ob man sie nur einmal machen muss, weil dann ist es mit dem nächsten Jahr weg, die Angabe. Wenn man sie immer machen müsste, jedes Jahr, und ich habe jede eine Liste mit Akquisitionen mit Signifikant und jedes Mal steht da, gucke ich mir nicht an. Ja, dann könnte vielleicht mal einer eine Frage stellen dazu, ja, und sagen, was machst du da eigentlich mit meinem Geld? Dann hätten wir noch einen Aktienkursverweis und sagen, aber wir hatten einen Wahnsinnskurssprung. Am Anfang der Akquisition, wenn die Akquisition stattfindet, hat man ja auch die Due Diligence Report. An dem macht man sich ja dann fest und der ist dann auch meistens gut auf den Kaufpreis kalibriert, also das ist dann auch in Ordnung. Und da hat man auch die Informationen, damit kann man auch in die Gremien, weil das sehr detailliert ist, ja. Aber dann going forward wird ja eigentlich dieser M&A-Report nicht so weiterentwickelt, dass man auch daran misst. Dann ist das eben auch die Frage wegen dem Monitoring. Wenn ich jetzt nur irgendwelche Informationen generiere, die ich dann für den anderen packe, dann hilft mir das ja nicht. Das muss ja auch einen Steuerungsimpuls haben, weil dann kommt ja das Stewardship ins Spiel. Also auch ex post factum, dass ich sage, dass die Akquisition als Kombination erreicht nicht den gewünschten Lernerfolg. Ich muss handeln, ich muss restrukturieren, ich muss irgendwas anderes machen. Ich muss vielleicht auch wieder was verkaufen davon, ja, was nicht performt. Ja, wenn ich ein Konglomerat, also oder wenn ich eine Gruppe kaufe, Konglomerat muss ja nicht zwingend sein. Also das wären so Fragen, die ich mir stellen würde. Und ich glaube, dann würde wahrscheinlich mehr Sinn machen. Aber ich glaube einfach, am Ende des Tages wird man immer wieder, würde der ISB immer wieder gefragt werden, das zu konkretisieren, weil wenn man zu viel Freiheitsgrade durch ein reines Prinzip lässt, desto weniger wird wahrscheinlich offengelegt werden. Das wäre meine Befürchtung.
Ich würde da auch eine große Gefahr von Boilerplate sehen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, wenn man es rein qualitativ lässt, dann unter uns gesagt wird da nicht viel kommen, fürchte ich. Und wenn es quantitativ wird, dann wird es halt auch schon. Dann wird es schon schwierig, ne? Also ich meine, da kann man dann schon weit gehen. Ich meine, was stiftet Wert? Dann muss ich mir Gedanken machen, was wär der Status gewesen ohne diese Akquisition? Was wäre die beste Alternativanlage gewesen? Das wird dann schon sehr judgmental, ohne dass ich sage, dass damit kein Nutzen verbunden wäre. Aber böse Zungen würden jetzt behaupten, das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Big Four Valuation Teams, aber es ist
ein Geschäft für die fehlenden Goodwill-Impairment-Tests dann später.
Von mir nochmal kurz die Frage, nur um uns nicht falsch zu verstehen. Das Szenario, das Sie mit Bayer und Monsanto skizziert haben und auch die Motivationsebene, die wären ja in den Vorschlägen des ISB durchaus abgedeckt. Also wenn es um strategische Gründe für die Akquisition geht, die Ziele, die nicht nur finanziell sein müssen, sondern auch nicht finanzielle Motivation haben können und Ähnliches, das wäre ja also durchaus auch durch das Unternehmen dann angebbar, vielleicht auch verbunden mit dem Verweis, dass genau deswegen gewisse herkömmliche Metriken überhaupt nicht in Frage kommen, sondern dass der Erfolg der Akquisition liegt einfach darin, jemand anderen ausgestochen zu haben oder einen gewissen Markt zu erschlossen haben und in dem Moment, wo die Akquisition vollzogen wurde, ist sie schon als erfolgreich einzustufen. Also wie gesagt, zum einen glaube ich, dass auch solche Sachverhalte mit den Angaben, so wie sie vorgeschlagen werden, durchaus abgedeckt sind, also auch zu erläutern. Der Gedanke, der mir eher kam, ist, ob sowas vielleicht sogar die Möglichkeit für die Unternehmen wäre, in ihren Argumentationen sich so zu positionieren, dass eben keine quantitativen Metriken mehr überwacht werden müssen, weil die Motivation eben nicht in irgendwelchen messbaren Größen liegt, sondern aus irgendwelchen Abwehr- oder ähnlichen Zielen kommt, was aber halt in der Folge dann auch nicht mehr überwacht werden kann, sondern dann schon als erfüllt angesehen werden kann, liegen könnte, sodass, also ich frage mich halt, wie gesagt, ob das eine Möglichkeit ist, die Motivationslage dann so einseitig darzustellen, dass diese ganzen Folgegedanken zur Subsequent Performance dann gar nicht mehr anwendbar wären.
Naja, ich glaube, wenn das Ziel tatsächlich darin gelegen hätte, jemand anderes nicht zum Zuge kommen zu lassen, und das war sicherlich ein Teilziel, das ist auch bekannt, aber jetzt nur zu sagen, wir nehmen da mal eine Stange voll Geld in die Hand, um jemand anders nicht zum Zuge kommen zu lassen, wäre vielleicht ein bisschen krude Motivation, denn letzten Endes ist es ja auch dort das Geld der Aktionäre, was ich da verwende. Also ich könnte mir vorstellen, nur dass vielleicht die Frage, was ist die Primärzielsetzung und welche Sekundärziele hängen dann da dran, gegebenenfalls halt im Zeitablauf sich unterscheiden mögen. Mein Primärziel mag gewesen zu sein, zu sagen, ich muss jetzt handeln, um jemand anders nicht zum Zuge kommen zu lassen. Auf der anderen Seite kann ich es aber auch nicht um jeden Preis machen, denn ich habe jetzt eine Menge Geld in die Hand genommen und jetzt muss ich natürlich Post-Merger irgendwie sehen, dass ich das Geld, was ich ausgegeben habe, auch als Combined Entity wieder reinkriege. Ja, das war aber vielleicht nicht das, was ich primär mal irgendwo mir überlegt habe. Also wenn ich eine normale Akquisition, so wie ich sie mir vorstelle, reingehe, dann überlege ich mir, genau wie Hans-Jürgen Kirsch das gesagt hat, was ist die Hütte wert, was kommt da an Cashflows rein, wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen und dann ist fertig. Hier ist es vielleicht die Besonderheit, dass ich sage, ich habe noch eine strategische Komponente dabei, weil es eben nicht einen unendlich großen Markt mit vielen Anbietern und vielen Nachfragern gab, sondern einen sehr engen Markt, sodass einfach weitere Beweggründe mit zu betrachten sind, die aber Post-Merger, wie Sie richtig sagen, dann keine Rolle mehr spielen. Denn wenn der Merger erreicht ist, dann ist das Ziel eben auch damit erreicht.
Also ich frage mich halt auch jetzt, wie gesagt, an dem Beispiel bleibend, wenn man dann im Zeitpunkt der Akquisition beispielsweise diese Gemengelage darstellt, dann in der Folge, in den Jahren später, dann halt nur noch die, ich sag's mal, quantitative Überwachung der Akquisition macht, dann aber immer mit dem Disclaimer, dass das aber im Zeitpunkt der Akquisition nicht die allein entscheidenden Gründe waren, sondern dass zu diesem damaligen Zeitpunkt die in dem Geschäftsbericht des Jahres beschriebenen weiteren strategischen Ziele eine Rolle spielten. Also dann würden ja diese Angabevorstellungen des ISB trotzdem erfüllt werden können. Vielleicht würde man dann auch noch den zusätzlichen Disclaimer heransetzen, gerade weil es nicht nur quantitative Gründe hatte, sondern auch strategische Ziele damals verfolgt wurden, würde beispielsweise ein Unterschreiten des Umsatzwachstums dann eben nicht zu einem Impairment führen, weil der eigentliche Werttreiber aus einer anderen Komponente bereits vorher halt sozusagen skizziert wurde. Also mein Eindruck ist, dass die vorgeschlagenen Angaben auch solche Szenarien durchaus zulassen und berücksichtigen würden. Ja, also ich glaube, dann haben wir grundsätzlich mal ein Sounding zu der allgemeinen Einschätzung dieser Frage gemacht. Da wir sie aber im Zweifelsfall etwas detaillierter beantworten müssen, würde ich jetzt noch mal kurz auf die Punkte eingehen, die in den Fragen spezifisch aufgeworfen wurden. Ja, nur wenn Sie sagen, das soll es für heute gewesen sein, können wir das auch machen lassen?
Also ich überlege mir, weil wir gesagt haben, wir machen bis 2 Uhr, ob es dann tatsächlich jetzt zielführend ist, weil die Fragenkomplexe ja doch relativ umfangreich sind, ob das sinnvoller wäre, dass wir sagen, das machen wir lieber in der nächsten oder in der übernächsten Sitzung, en bloc dann.
Können wir auch.
Also wie Sie meinen, also wenn Sie jetzt sagen, ich habe eine Frage, die kriege ich in 4 Minuten durch oder in 5 oder meint halt auch in 10, dann ist das okay. Aber wenn Sie sagen, das hat durchaus Potenzial, jetzt auszufransen, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoller, das zu vertagen. Also ich gucke jetzt einfach mal in die Runde oder in die runde Linse, wie stark ihr nach hinten hin einen Anschlag habt und ob wir um 14 Uhr wirklich Schluss machen sollten. Ich meine, wir haben heute schon viel erreicht, davon abgesehen. Wie ist die Neigung?
Also ich habe einen Schlusstermin.
Wäre noch eine halbe Stunde flexibel, aber wie gesagt.
Sieht bei mir ähnlich aus. Ich glaube, dass wir dann bei einer nächsten Sitzung etwas umfangreicheres Zeitpaket dafür hätten, weil da, glaube ich, sehr, sehr viele Querverbindungen drin sind.
Ja, das, glaube ich, ist schon erkannt worden. Dann würde ich aber tatsächlich vorschlagen, dass wir an dieser Stelle einen Cut machen, denn sonst die Gefahr, dass wir im Zweifelsfall einen Teil der Diskussion noch wieder aufnehmen müssen, um nächstes Mal halt mit reinzukommen. Ich würde ganz gern zu dem Punkt der Disclosures noch eines anfügen. Als wir das beim EFRAG Board andiskutiert haben, nicht durchdiskutiert haben, aber andiskutiert haben, haben insbesondere die Prüfervertreter erhebliche Vorbehalte angemeldet und haben gesagt, dass vieles davon sehr sinnvoll ist und wünschenswert wäre, das könnten Sie wohl nachvollziehen, aber Sie würden sich die Frage stellen, wie ich denn das tatsächlich verifiziere oder prüfe. Also den Punkt, den Herr Zimniok hier auf der Folie genau in die Mitte gepackt hat, ist einer, den die wirklich sehr stark gestresst haben. Und Hans-Jürgen, du hattest ja gesagt, ja, das ist alles schön und gut, aber wenn ich jetzt die Userbrille einnehme, dann würde ich sagen, also irgendwo müssen wir da schon mal einen Ausgleich hinkriegen. Einfach mal zu sagen, schwer zu prüfen und deswegen gibt es die Informationen nicht, kann auch keine Lösung sein. Aber wenn wir dann sagen, mehr Informationen über eine Akquisition wäre schon sinnvoll, nur müssen es dann auch Informationen sein, die man irgendwie nachprüfen kann, ohne dass es dann gleich in Richtung Boilerplate abdriftet, dann wäre das ein Punkt, den wir vielleicht nochmal wieder aufnehmen sollten.
Ja, also ich glaube, es braucht da systemisch auch einen anderen Hintergrund. Also das, was wir jetzt heute ja schon mehrfach gehört haben, dass viele Unternehmen das nicht machen, nicht machen können. Ich glaube, wenn es derartige Angabepflichten gibt und entsprechende Fragen vielleicht auch häufiger und intensiver gestellt werden, müssen sich Unternehmen da auch anders aufstellen. Und damit wäre auch dieses Thema, glaube ich, ein Stück weit relativiert. Also es sind immer bestimmte Unschärfen, prognostische Elemente drin. Aber ich glaube, Jens Berger hat es vorhin schon mal gesagt, da werden auch ganz andere Sachen geprüft. Und spätestens im Permit-Bereich bin ich, glaube ich, in einem sehr, sehr ähnlichen Gebiet unterwegs.
Ich glaube, der Governance-Prozess dahinter wäre eine Angabepflicht, die auch dann in den Abschluss reinkommt und entsprechend auch Scrutiny erfährt, wäre dann plötzlich der Kontrolle und auch der Governance-Ansatz, also der Beteiligungskontrolling, ja, die wäre dann deutlich ausgeprägter und dann wird praktisch das Thema der Prüfbarkeit deutlich weniger drastisch oder auch nicht drastischer als andere Posten in der Bilanz, als das, was wir heute haben. Und ich glaube, aktuell, wenn man das immer gehört, dann ist das eher so die Angst vor dem Unbekannten, was daran liegt, dass man ja den Status quo von heute kennt. Und da hätte ich natürlich auch meine Bedenken offen gesagt. Ja, das ist einfach zu sagen, das passt schon.
Aber das ist halt ein extrem sensibles Gebiet. Also das ist ja auch, die ganzen Incentivierungsprogramme hängen da zum Teil dran. Also ich erinnere mich, Andreas, du kannst dich vielleicht noch mit dran erinnern, damals dieser DRS4, als da mal die Angabepflicht eines Kaufpreises kurzfristig drin war, was das für ein Durcheinander war. Holla, holla. Und das geht jetzt ja schon eine Ecke weiter, ne?
Ja, das ist wahr. Das stimmt. Also ich wollte es nochmal aufgerufen haben. Ich denke, wenn wir irgendwann dann den Draft Comment Letter von EFRAG mal vorliegen haben, bei Tech ist er ja schon einmal durch und wie gesagt, der Board hat einen Teil davon kassiert und jetzt geht es nochmal wieder in die Tech-Befassung, dann werden wir wahrscheinlich auch eher wissen, welche Vorbehalte dann da verbleiben oder nicht verbleiben und dann können wir diesen Punkt ja nochmal aufrufen. Das ist ja, wie du richtig sagst, ein Thema, was sich jetzt nicht nur hier auf die Angaben erstreckt, sondern natürlich auch auf den Impairment-Test, auf das ganze Themengebiet. Das ist valide. Okay, dann glaube ich, haben wir es für heute soweit, wie wir es tatsächlich haben bringen können. Ganz herzlichen Dank, Herr Zimmer.